Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe auch, dass ihr ein bisschen was mitkriegt. Ja. Wäre ja sonst schade drum. Aber ihr könnt euch auch ganz entspannen. Erholt euch. Ja, letztes Mal hatte ich ja dieses Thema Errettung durch Vorherbestimmung oder durch Glauben. In diesem Thema gehen wir heute in den zweiten Teil. Es geht ja um die Prädestination, also die Vorherbestimmung. Und wer ja schon mal was vom Calvinismus gehört hat, da gibt es diese doppelte Prädestination. Das heißt, Menschen sind nach deren Lehre zum Guten, zum ewigen Heil oder zur ewigen Verdammnis schon vor ihrer Geburt vorherbestimmt. Und wir hatten das Thema angerissen im Bibelkreis und ich habe irgendwo gemerkt, da ist Bedarf da, sagte ich ja letztes Mal. Deswegen habe ich das Thema aufgegriffen. Und wenn man ein Thema aufgreift, was so kontrovers ist, also auch wo Leute eine ganz andere Meinung haben, dann ist immer gut, wenn man sich Thesen und Antithesen anguckt. Und natürlich kann man sich das einfach machen und sagt, so aus der Bibel sehe ich das so und so und so ist es. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir uns mit den Thesen beschäftigen, die etwas anderes sagen, als wir vielleicht denken. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, ich halte das für falsch, glaube ich, ist das der richtige Weg. Deswegen gehen wir heute auch im Römerbrief weiter. Also Römerbrief Kapitel 9 ist eigentlich so die Grundlage für diese These. Da geht es insbesondere an die Adresse von Israel. Und Paulus hat ja diesen Brief geschrieben und in den ersten Versen hat er auch so diese Angriffe gegen sich, gegen diese These von den Juden auch aufgegriffen, weil die sagen, wir sind das vorherbestimmte Volk. Wir haben diese Verheißung und du sagst jetzt, da kommen die Nationen, da kommen die Heiden und die sind auch errettet. Das kann nicht sein. So, das ist der Hintergrund. Und wir hatten ja auch schon einige Verse aus dem 9. Kapitel und heute geht es weiter mit den Versen ab 14. Da heißt es, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Da ging es darum, dass Esau und Jakob, Esau war ja der Erstgeborene und Gott hat gesagt, den verwerfe ich und Jakob, den segne ich. Aber das habe ich ja erklärt, das hat auch einen bestimmten Hintergrund, weil Jakob strebte nach dem Segen. Esau hat es eigentlich verachtet. Ne? Und deswegen hier so, ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja auch zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Wenn wir diese Verse so lese oder wenn ich sie auch so lese, so ganz nüchtern betrachtet, würde ich ja diese These auch unterstützen können, dass ich sage, eigentlich steht das hier, der Mensch kann wollen oder nicht. Ne? Wenn Gott sagt, ich erbarme mich deiner, erbarmt er sich und alles Mühen und Wollen eines Menschen ist da eigentlich gar nicht relevant. Paulus versteht natürlich auch diese argumentativen Einwürfe von logisch denkenden Menschen, so wie wir das auch sind und die Juden auch. Und er nimmt diese Fragen in seinen Antworten schon vorweg. Auffällig ist aber, dass er Gott immer als Rettergott oder die Gnade Gottes, die Liebe Gottes immer in den Vordergrund stellt. Das ist für ihn unheimlich wichtig, darauf hinzuweisen. Und er weiß natürlich auch, dass die Menschen, die das lesen, sagen, Gott ist doch eigentlich ungerecht. Das kann doch gar nicht sein, dass er Menschen verurteilt oder Erbarmen schenkt und dem einen und dem anderen nicht. Kann es also wirklich Ungerechtigkeit bei Gott geben? Paulus sagt, nein, das sei ferne. Und um diesem Angriff von den Argumenten her zu begegnen, verweist er auch auf eine sehr bedeutsame Ereignis des Volks Israel. Wir kennen sie alles. Es ist nämlich eine abscheuliche Sünde, so sagt Gott auch in seinem Wort, von Israel ihm gegenüber. Wir wissen ja, dass Gott das Volk aus Ägypten geführt hat. Und sie waren jetzt an dem Berg Horeb, also in den Bergen, und Mose ist zu Gott gerufen worden. Er hat ihn nicht gesehen. Gott war in einer Wolke. Da hat er auch die 10 Gebote dann empfangen, also die 2 Tafeln. Und als Mose eine längere Zeit weg war, hat das Volk gemurrt und hat gesagt, wer weiß, ob der jetzt wiederkommt, der uns aus Ägypten geführt hat. Wir wollen einen Gott haben, der vor uns hergeht. Aaron, mach was. Und Aaron hat einen Stier, so heißt es, wir sehen immer das goldene Kalb, aber bei mir in der Übersetzung ist es ein Stier. Aaron hat die Ohrringe der Männer und Frauen eingesammelt, geschmolzen, hat einen Stier daraus gemacht, der wurde auf den Thron gestellt, der wurde angebetet vom Volk Israel. Und Gott hat das gesehen und hat Mose gesagt, ich werde dieses halsstarrige Volk vernichten. Und auch da hat Mose auf ihn eingewirkt, hat gesagt, willst du das wirklich? Du hast es aus Ägypten geführt. Willst du, dass die Menschen sagen, du führst dein Volk in diese Verdammnis? Das kann doch auch nicht sein. Und so hat er nur einen Teil des Volkes dort dann töten lassen. Also wir sehen auch daran, wenn Gott alles schon vorherbestimmt hätte, hätte er sich nicht umstimmen lassen. Aber die Gnade ist größer als die Gerechtigkeit. Und genau das sehen wir hier auch, dass er in einer anderen Übersetzung sagt er, ich werde begnadigen, den ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und Paulus, er beweist auch in diesem Fall, dass Gottes Gerechtigkeit, die das Volk Israel für sich immer in Anspruch nimmt, eigentlich bedeutet hätte, sie haben eine Todsünde begonnen und er hätte das Volk vernichten können. Es wäre gerecht gewesen. Also das, was die hier vorwerfen, dass Gott ungerecht ist in dem Fall von Esau und Jakob oder generell, dass sie sagen, wie kann das sein, dass die Heiden errettet werden und wir nicht. Sie handeln eigentlich so nach einer Gerechtigkeit, die wir vielleicht auch kennen. Du machst etwas und du wirst nicht erwischt und dann sagst du, puh, ne, das ist ja alles toll. Und ein anderer macht genau das Gleiche und sagst, wieso erwischen sie den nicht? Der fährt auch immer zu schnell und den kriegen sie jetzt nicht. Eigentlich müsste da jetzt ein Blitzer stehen. Also ich glaube, wir kennen das, dass wir uns dann über Dinge beschweren, wo wir von der Klippe gehüpft sind und andere, die sollen doch dann letztendlich auch drunter leiden. Gott handelte nach seiner Gerechtigkeit, weil er Gnade verübte. Und die Verheißung, die die Juden bekommen haben, hat er ja auch nicht weggenommen, auch wenn er sie den Heiden auch gegeben hat. Sie sahen so ihre Rechte, aber die Pflichten haben sie nicht gesehen, nämlich Gott zu ehren, ihm zu folgen dann. Also Gottes Gerechtigkeit gegenüber seinem Volk war die Gnade, dass er sie vor der vollständigen Vernichtung bewahrt hat. Deswegen, sagt Paulus, ist es eigentlich unmöglich zu sagen, dass Gott ungerecht ist. Er hat in souveräner Gnade gehandelt. Und die Juden, die das bemängeln, waren letztendlich auch Nutznießer dieser Handlungsweise. Und das ist auch damit gemeint, wenn er sagt, dass der Segen nicht vom menschlichen Willen oder von der menschlichen Leistung abhängt. Wir können es nicht einfordern. Wir können keine Gnade einfordern. Wir können nur dankbar sein, dass Gott Gnade gibt. Aber egal, was ich tue, dann kann ich nicht sagen, Herr, ich habe jetzt immer Folgendes für dich gemacht, jetzt musst du gnädig sein. Geht nicht. Gnade ist Gnade. Ich kann es sogar wollen. Ganz fest nehme ich mir das vor. Ich kann es nicht. Wenn wir weiterlesen, die Verse 17 und 18, da heißt es, aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt. Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Auch das ist ein Einwand, den Paulus eigentlich vorwegnimmt, dass die Leute vielleicht sagen, okay, im Fall von Israel sehen wir das ein, dass Gott nicht ungerecht ist, ne, dass er seine Gnade ausübte, dass er das Volk segnete, aber handelt er auch gerecht, wenn er im Gericht handelt, wenn er verurteilt? Und Paulus nimmt dieses Beispiel vom Pharao. Und wenn wir das so lesen, dann würden wir ja auch sagen, Gott hat das Herz von dem Pharao verstockt. Was kann er denn dafür? Aber Gott ist auch da nicht ungerecht, sagte er, der Paulus. Und er sagt dann nochmal so, Israel, als sie den goldenen Stier, also diesen Gott für sich gemacht haben, handelte böse und sündigte. Gott zeigte seine Gnade in seiner Gerechtigkeit hier beim Pharao, der handelte böse und er wurde gerichtet. Wo ist jetzt die Gerechtigkeit, können wir uns fragen. Und auch da geht Paulus eben drauf ein und sagt, ja, diese Barmherzigkeit Gottes bestand darin, wir wissen ja, es sind ja 10 Plagen und jedes Mal, wenn eine Plage von Gott aufgehoben wurde, hat der Pharao ja nicht sein Herz wieder umgewandelt, sondern im Gegenteil, es heißt auch, er verstockte sein Herz selbst. Und Gott war schon sehr gnädig, weil er dem Pharao immer wieder eine Chance gab, und zwar ganz offensichtlich bei diesem Plan, das ist ja was Außergewöhnliches gewesen, ganz offensichtlich immer wieder umzukehren. Aber die Barmherzigkeit war für den Pharao eigentlich nur ein Anlass dafür, sein Herz immer wieder neu zu verhärten. Und als der Pharao sein Herz schließlich mehrfach und auch endgültig verhärtet hat, lesen wir erst, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtete. Gott hat den Pharao nicht böse geschaffen und Gott führt auch keinen Menschen oder verführt keinen Menschen zum Sündigen. Aber als der Pharao sich als böse und man kann ja auch sagen unbußfertig erwiesen hatte, verhärtete Gott das Herz des Pharao. Diese Verhärtung findet aber niemals statt, wovor der Mensch sich nicht von Gott abgewandelt hat. Ne, wenn wir lesen, er hat sich verherrlicht, natürlich durch die Stellung des Pharaos und durch die Macht, die Gott erwiesen hat, hat er sich verherrlicht. Aber er hat den Pharao nicht geschaffen, weil er sagt, so, die schaffe ich, ne? Du bist die arme Sau, die letztendlich dann meinen Namen hier verherrlicht, auch wenn du das gar nicht möchtest. Und so dieser natürliche, gefallene Mensch, wie Paulus ihn in Römer 1 auch beschreibt, ist ein Mensch, der Gott aufgibt, bevor Gott ihn aufgibt. Das müssen wir auch wissen. Und wir sehen das ja auch im Falle von Israel, als Jesus auf die Welt kam. Auch da ist so eine Verstockung des Volkes Israel. Das sehen wir in Johannes 12. Sie haben die Verkündigung gehört und sie haben den Arm des Herrn erfahren, als Jesus diese ganzen Wunder tat. Das war ja letztendlich die Bestätigung dann auch. Aber sie haben sein Wort verworfen und sie haben auch seine Werke nicht akzeptiert. Und dann heißt es hier, dass Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet. Und ich denke, so wird es auch in der Menschheit und auch Christenheit, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, auch so sein. Weil nicht jeder, der sich Christ nennt, ist auch Christ. Wir sehen das so im Matthäus, wo die Menschen dann zu Jesus nachher sagen, wenn sie vor ihm stehen, aber ich habe doch in deinem Namen gepredigt, ich habe geheilt und so weiter. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Eure Namen sind nicht im Buch des Lebens geschrieben. Und wir lesen im 2. Thessalonicher 2, da heißt es, damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, der Gesetzlose, das ist der Antichrist, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit ist Jesus, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deswegen schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. Das Gleiche wurde auch mit den Juden gemacht, die Jesus einfach abgelehnt haben. Und auch hier ist es der Wille Gottes, dass er in Gerechtigkeit handelt und seine Barmherzigkeit bewirkt oder eben Gericht bewirkt. So wie in Römer 9,18, er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und bewirkt, dass sich ein anderer ihm verschließt. Aber nicht, weil er vorherbestimmt ist, sein Herz zu verschließen, sondern weil er von sich aus sagt, ich will das einfach nicht. Und wenn wir weiter im Römer lesen, 19 bis 21, man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich doch niemand widersetzen. So? Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Soll etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eins zu einem ehrenvollen Zweck und eins für einen weniger ehrenvollen Zweck. Auch hier ist natürlich ein Einwand berechtigt, dass man sagt, wenn Gott die Menschen verhärtet, was wollen die denn machen? Sie können doch gar nicht gegen den Willen Gottes irgendwo ankommen. Sie können ihm nicht widerstehen. Aber interessant ist auch, wie barsch die Antwort des Apostels, dass er sagt, wer bist du, dass du mit Gott richtest, dass du ihn tadelst? Das heißt so gewissermaßen, auch wenn du Gottes Handeln nicht verstehst, glaubst du, dass er sich vor dir verantworten muss? Und ich denke, auch wir dürfen bei allen unseren Fragen, die wir haben und Gefühlen, dürfen wir nie vergessen oder aus den Augen verlieren, dass wir nur Menschen sind und Gott ist Gott und er bleibt Gott. Und daher tun wir immer gut daran, wenn wir ihm diesen Platz auch einräumen, den er als Gott wirklich einnehmen soll. Und wenn Gott der Formende ist und wir sind die Geformten, können wir dann sagen, warum hast du uns so gemacht? Mir geht das manchmal so an den kühlen Spiegel und denke, hätte ja auch anders sein können. Aber das ist ja jetzt kein direkter Vorwurf. Ne? Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Und wir haben kein Recht, ihn dafür zu tadeln. Und der Töpfer hat auch die absolute Macht über den Ton, das wissen wir. Der kann damit machen, was er will, so wie das auch hier steht, ehrenvoll, unehrenvoll. Und der Apostel sagt ja auch, das absolute Recht steht Gott zu, so zu handeln, wie er will. Er muss niemand Rechenschaft dafür abliefern, was er tut. Und obwohl dieses Bild des Töpfers ganz deutlich auf Gottes absolutem Recht besteht, zu tun, was er tun will oder eben nicht, lehrt er aber keineswegs, dass Gott Gefäße zur Unehre gemacht hat, sondern er sagt, selbst wenn er es machen würde, er könnte es. Und es wäre auch in seinem Recht und es wäre auch vollkommen okay und es steht uns nicht zu, Gott dafür zu tadeln. Aber Gott hat dieses ihm zustehende Recht, Gefäße zur Unehre zu schaffen, nicht gemacht. In den nächsten Versen, und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße des Zorns für das Verderben, Gefäße des Zorns kann man sagen, das sind die Unbekehrten, die Verlorenen, für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat. Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zornes sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maße er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Auch hier könnte man ja wieder sagen, er hat es vorbereitet. Natürlich hat er es vorbereitet, weil er ja auch einen Plan hat. Er hat einen Plan mit der Menschheit und wir wissen, er hat einen oder schafft eine neue Erde. Wir werden dort eine Wohnung haben, die Jesus schon vorbereitet. Das hat Gott alles geplant. Aber wie Gott seine absolute Macht wirklich einsetzt, zeigt sich eigentlich in dem Umgang mit den Gefäßen des Zorns, also die Unbekehrten, die Verlorenen und den Gefäßen der Begnadigung. Von den Unbekehrten sagt er oder wird zu Recht gesagt, dass sie zubereitet sind zum Verderben. Das heißt aber nicht, dass Gott sie zubereitet hat, sondern es ist die Folge der Entscheidung der Menschen. Das müssen wir einfach sehen. Gott zeigt seine Macht nicht, indem er sie zum Verderben zubereitet, sondern indem er sie mit viel Langmut trägt. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus so unserem eigenen Leben. Normalerweise hätte Gott uns schon lange verwerfen können, aber er hat immer wieder Geduld und er hat auch Geduld mit der Menschheit. Er hätte ja schon lange wiederkommen können, aber er möchte, dass möglichst viele noch so zu ihm finden. Wir finden ein Beispiel auch mit den Gefäßen zum Zorn in der Geschichte Israels. Die hatten Feinde, das waren die Amoriter. Und Gott hatte diese Ungerechtigkeit von den Amoritern immer wieder bemängelt. Und Irgendwann hat er sie nicht mehr mit seinem Langmut ertragen, sondern er hat über sie das Gericht ausgesprochen. Ne? Von den Gefäßen der Begnadigung, also der Geretteten, heißt es hingegen, er hat sie zur Herrlichkeit bereits vorbereitet. Und das lesen wir auch in den Versen 24 bis 26. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben, an der Herrlichkeit, und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus allen anderen Völkern. Wie es im Buch des Propheten Hosea sagt: Ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Wir sehen, dass die Gefäße der Begnadigung, die Erretteten, errettet werden durch das Evangelium, durch die Gnade, die er uns geschenkt hat. Also das Volk Israel hat nach wie vor Vorrechte, aber die Nation, die Heiden, zu denen wir gehören, wir sind durch Gottes Gnade in die Lage versetzt worden, auch errettet zu werden dann. Und das heißt ja, sie kommen nicht nur aus den Juden, sondern aus den Nationen. Und Paulus nimmt natürlich diese Schrift aus dem Alten Testament, Hosea 2, 25, nimmt da als Grundlage, um auch so seine Argumente zu belegen. Und ich denke, das ist für uns auch immer gut, wenn wir irgendwelche Thesen haben oder Verständnis aus der Bibel, dass wir es auch belegen können und nicht einfach so vom Gefühl. Ja, vom Gefühl glaube ich, dass Gott gut ist und das so macht. Das mag sein, dass wir das Gefühl haben. Das heißt aber nicht, dass die Bibel das sagt oder bestätigt, es sei denn, sie wird es tun. Und hier sagt Paulus eben ganz klar, dass die Gnade den Juden gehört und auch den Heiden. Aber es gibt noch einen Segen, die den Juden vorenthalten ist, nicht uns, sondern das ist die Wiederherstellung im eigenen Land. Ein Land, das Gott letztendlich Abraham und Isaak und Jakob verheißen hat. Ihr werdet in diesem Land einziehen. Wir sehen ja diese Probleme, die auch im Nahen Osten sind, zwischen Israel und Palästina. Und ich sagte ja letztes Mal auch, das Problem ist ja auch oder entsteht auch dadurch, dass einerseits so diese Geschlechterkette von Abraham über Isaak, Jakob, die haben den Segen bekommen, die haben diese Verheißung bekommen. Ismael ist letztendlich auch ein Sohn von Abraham, also diese arabische Linie, die sind aber nicht in dieser Verheißung aufgenommen worden. Und ich denke, dass vieles von dem, was wir, oder bin ich von überzeugt, dass diese Konflikte zwischen Arabern und Juden daraus entsteht. Und wir wissen ja auch, dass Satan im Hintergrund arbeitet. Und deswegen müssen wir einfach diese Gnade Gottes wirklich noch ganz, ganz hoch anhängen, dass er uns da mit hineingenommen hat. Paulus beruft sich auch noch auf Jesaja. Das lesen wir dann in den nächsten Versen. Da heißt es: Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel aus: Selbst wenn die Israeliten so zahlreich werden wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und errettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausfüllen. Was Jesaja hier über Israel vorausgesagt hat, sagt er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort: Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom ergangen und es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorra. Die Verheißung, die Abraham bekommen hat, gesagt, du wirst Nachkommen haben, die sind so zahlreich wie Sand am Meer. Aber, wie gesagt, es ist eine direkte Linie und es ist eine indirekte Linie. Und hier, glaube ich, können wir uns sogar noch auch die Wüstenwanderung vor Augen führen. Es sind ja ganz viele dort, ich hätte es mal irgendwo gelesen, man hat das dann so auf die 2 Millionen mit allem drum und dran kann ich mir nicht vorstellen, aber gehen wir mal davon aus, es waren sehr, sehr viele Juden, die aus Ägypten rausgeführt wurden. Wir wissen aber, dass alle die Alten oder Älteren dort nicht in das verheißene Land gekommen sind, sondern es sind die Nachkommen, genauso wie es hier auch heißt, die übrig gelassen wurden. Ne? Nur die, die Gott dafür vorhergesehen hat, das war ein kleiner Teil, die haben das verheißene Land einnehmen können, ne? Unter Josua und Kaleb. Selbst Mose hat es ja nicht erleben dürfen, obwohl er es gern gewollt hätte. Und wenn Gott gewollt hätte und seine Gerechtigkeit hätte es ja auch zugelassen, hätte er das ganze Volk vernichten können, so wie Sodom und Gomorra. Wir wissen, wer ist rausgekommen? Lot. Ne, seine Frau auch und seine beiden Töchter, aber die Frau hat ja zurückgeschaut und wurde zur Salzsäure. Alle anderen waren oder wurden vernichtet, weil sie in dieser derartigen Sünde lebten. Ohne dass Gott dem Volk Israel Gnade gewährt hätte, wären sie auch nicht zu Unrecht, sondern zu Recht vertilgt worden. Und im letzten Teil spricht Paulus über das Scheitern Israels in seinem Bemühen um Gerechtigkeit durch das Halten des Gesetzes. Vers 30 geht's los. Welchen Schluss soll ich nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu erlangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Wer war der Stein des Anstoßes? Wissen wir, es ist Jesus. Jesus ist die Basis. Die Juden haben aber nicht aus Glauben diese Gnade angenommen, sondern sie haben gesagt, das Gesetz. Ich erfülle aus eigener Leistung das Gesetz und ich kann mich selbst erretten. Sie haben die Gnade Gottes nicht angenommen. Sie haben ihr Vertrauen nicht auf Jesus gesetzt, der in demütiger Gnade auf die Erde gekommen ist. Jesus war wirklich demütig und daran haben sie sich auch gestoßen. Was haben sie erwartet? Ein Messias, der wie so ein siegreicher Feldherr kommt. Jesus am Kreuz gestorben, das war für sie eine Erniedrigung. Die konnten sie auch nicht hinnehmen. Und die Bibel lehrt aus meiner Sicht an keiner Stelle etwas über diese, ich sag mal, negative Vorherbestimmung, negative Prädestination, dass Gott sagt, du bist ein Kind der Verdammnis. Du hast gar keine Chance. Ich sehe das nicht so. Und eingangs sprach ich auch davon, dass die, also beim letzten Mal, dass die Bibel sehr widersprüchlich für uns erscheinen kann. So wie wir das auch im 9. Kapitel des Römerbriefs sehen. Also wenn man diese Worte wörtlich nimmt, kann man sie leicht missverstehen, aus meiner Sicht jedenfalls. Jedenfalls dann, wenn wir nicht in die Tiefe einsteigen und wenn wir nicht diesen Zusammenhang der Bibel dann auch entdecken. Dann kann nämlich ganz schnell wirklich dieser Eindruck entstehen, es gibt Menschen, die sind vorherbestimmt für das Heil, die anderen sind für die Verdammnis. Ne? Das ist so diese oberflächliche Betrachtung und die haben auch gar keine Chance, weil Gott sagt, nö, du eben nicht. Aber auch wenn uns Aussagen in der Bibel widersprüchlich erscheinen, dann wissen wir, die Bibel widerspricht sich einfach nicht. Es ist die Wahrheit. Und wenn sie uns widersprüchlich erscheint, dann weil wir sie nicht umfänglich verstanden haben oder weil wir vielleicht, so wie hier in dem Römer 9, uns die Tiefe der Bedeutung nicht so bewusst waren. Ich sagte ja auch, dass das Thema ein schwieriges Thema ist. Das war mir schon irgendwo klar, weil auch die Auslegung von profunden Leuten sehr unterschiedlich ist. Aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es meine Auslegung ist, die ich hier darstelle. Und sie hat keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit, aber alles, was ich hier sage, davon bin ich persönlich überzeugt und glaube es auch. Und ich glaube auch persönlich ganz fest, dass diese Lehre, die der Calvinismus lehrt, also diese Vorherbestimmung aus der Bibel, nicht haltbar ist. Und wenn etwas nicht haltbar ist, dann muss man das natürlich auch beweisen können. Ich kann auch sagen, ich glaube das einfach nicht. Weil das Bild, was ich von Gott habe, nee, das kann einfach nicht sein. Ich glaube, dass wir manchmal Gott auch unterschätzen, dahingehend, dass wir sagen, der alte Mann mit dem weißen Bart, der ist milde und der wird irgendwann sagen, ihr alle kommt zu mir. Ihr wart nicht gut, aber irgendwo möchte ich euch alle haben. Das können wir uns einbilden. Und bei vielen ist das auch so, dass sie denken, ja, der alte Mann mit dem weißen Bart. Wir wissen aus der Bibel aber, dass er Richter sein wird. Und zwar knallhart. Und entweder gehörst du zu Jesus oder nicht. Und da gibt es auch kein Vertun. Also das Bild müssen wir manchmal für uns korrigieren. Und ich versuche auch so meine Meinung anhand der Bibel mal zu belegen und steige heute schon ein bisschen darauf ein. Nächstes Mal werde ich es dann abschließen. Würde die Vorherbestimmung, ohne dass der Mensch die Möglichkeit hat, dort eine Entscheidung zu treffen, möglich sein, wenn wir im 1. Timotheus 2 lesen? Da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Hier steht nicht, er will, dass die, die er vorherbestimmt hat, errettet werden. Er möchte, dass alle errettet werden und die Wahrheit erkennen. Und ich finde das auch schön, dass wir für die Regierenden beten können. Ja, warum? Damit wir ungestört in Frieden ein Leben führen können und auch ein Glaubensleben. Und wir merken, in vielen Regierungen ist das nicht möglich. Da werden Menschen verfolgt. Auch hier ist es ja mittlerweile so, wenn du dich zu deinem christlichen Glauben bekennst in gewissen Positionen, dann ist das auch nicht mehr ganz so einfach. Und du wirst nicht nur belächelt, du wirst mittlerweile dann auch bekämpft. Also das ist schon sehr weise. Aber wir lesen, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen im Timotheus, die nächsten zwei Verse, da heißt es, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, ja alle, da sind nur die gemeint, die er vorher bestimmt hat. Aber dann wird das hier auch anders stehen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Gott wirklich alle Menschen erretten will. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass nicht alle Menschen von Gott gerettet werden wollen. Vielleicht habt ihr schon mal Gespräche geführt und so ähnliche Aussagen gehört, wenn man auf Jesu Tod hingewiesen hat. Für mich hätte er nicht sterben müssen. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er ans Kreuz gehen muss und sterben muss. Für mich nicht, das hätte er nicht tun müssen. Vielleicht kennt ihr solche Sprüche. Ich habe sie jedenfalls schon gehört. Und dann frage ich mich immer, ist es Gottes Schuld oder ist er ungerecht, wenn Menschen, die ihn ablehnen, wenn die verloren gehen? Ich denke mal nein. Können wir Gott die Schuld geben, wenn er uns einen freien Willen gibt, für oder gegen ihn uns zu entscheiden? Definitiv nicht. Und wie wäre das bei dir? Würdest du einen Partner haben wollen, der bei dir ist, weil er gar nicht anders kann? Gott hätte uns ja so schaffen können. Er hätte uns so programmiert, dass wir sagen, du bist unser Gott, dir folgen wir nach und alles gut. Gott möchte Nachfolger haben oder er möchte eben Menschen haben, die freiwillig zu ihm kommen. Die kommen, weil sie sagen, dich liebe ich, dich ehre ich, dich nehme ich an. Ich möchte keine Frau haben, die aus irgendwelchen Gründen bei mir sein muss oder gar keine andere Möglichkeit hat, als mich zu lieben. Was schön ist, und ich denke, das geht doch allen so, wenn du einen Partner oder Partnerin hast, die jeden Tag diese Entscheidung treffen, ich muss nicht bei dir bleiben, aber ich möchte es, weil ich dich liebe. Und ich denke, es ist genau das, was Gott auch vorgesehen hat. Er möchte Geschöpfe haben, die aus freien Stücken zu ihm kommen, die aus freien Stücken ihn lieben, nicht weil sie irgendwas erwarten oder bekommen. Wir wissen, dass wir Gnade haben, aber deswegen haben wir ja Gott nicht angenommen, sondern dachte, doch, dann komme ich dann in den Himmel, ja, dann mache ich das mal, sondern unser Herz hat ja für ihn gesprochen. Und ich denke, jeder Mensch kann und muss sich immer wieder entscheiden, welchen Weg er gehen will, aber dazu nächstes Mal ein bisschen mehr. Ich möchte beten. Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns auch so Themen erschließt oder ja, dass es wirklich so die richtigen Worte sind, die ich da spreche, Herr, weil sie aus deinem Wort kommen und weil du das auch so vorgesehen hast. Aber wir wissen auch, Herr, dass du möchtest, dass alle Menschen errettet werden. Und es ist auch unser Auftrag, dazu beizutragen, Menschen für dich zu erreichen, immer wieder auf dich hinzuweisen. Und auch gerade jetzt so in dieser Weihnachtszeit, Herr, wo es eigentlich aus meiner Sicht viel mehr um Geschenke, Konsum und so etwas geht, ja, dass eigentlich so das eigentliche, der eigentliche Sinn, nämlich, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns Menschen zu retten, Herr, dass das verloren geht. Und ich bitte dich, auch gerade so an Heiligabend und Weihnachten, so in den Predigten, dass genau diese Botschaft auch gelehrt wird. Dass Menschen dorthin gehen, weil sie sagen, ja, es ist ja irgendwo Tradition, dahin zu gehen und ist auch ganz nett, aber dass sie in ihrem Herzen von dir vorbereitet werden, dass sie die richtigen Worte empfangen und dass sie ihr Leben überdenken und ja, sich bei dir oder zu dir bekehren, Herr. Danken dir dafür, dass wir das tun konnten und dass wir wirklich diesen Ruf gehört haben. Und wir wollen dich dafür loben und preisen, Herr. Amen.